Mir war es halt von Anfang an wichtig, eine Kollektion zu machen, die für Menschen mit und ohne Behinderung ist, weil das finde ich eigentlich den größten Knackpunkt in dieser Szene oder generell in unserem ganzen System. Menschen mit Behinderung sind gefühlt eine Gruppe Mensch und dann gibt es die Menschen ohne Behinderung, wieder plötzlich eine Gruppe Mensch. Und ich persönlich finde das halt nicht schön, weil wir sind eine Gemeinschaft und es ist komplett egal, was uns unterscheidet. Wir gehören zusammen und müssen alle an einem Strang ziehen.
Herzlich willkommen bei Fair Fashion Talk, dem Podcast, der sich nicht nur mit nachhaltiger Mode und der Zukunft der Modeindustrie beschäftigt, sondern auch spannende Themen rund um andere nachhaltige Produkte und Innovationen beleuchtet, die unsere Welt ein Stück besser machen. Ich bin Sabine Paulsen, dein Host, und seit 2021 lade ich dich ein, mit mir auf eine Reise zu mehr Bewusstsein und Verantwortung zu gehen. In diesem Podcast sprechen wir unter anderem über die Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen der Modebranche, stellen inspirierende Projekte vor und zeigen, wie wir durch bewusste Kaufentscheidungen einen Unterschied machen können. Ganz gleich, ob du gerade erst in das Thema einsteigst oder schon ein echter Profi bist. Hier gibt es interessante Einblicke und neue Perspektiven. Freu dich auf intensive Gespräche mit Expertinnen und faszinierende Geschichten und lass uns gemeinsam einen Blick auf die Mode von morgen werfen. Fair, nachhaltiger und verantwortungsbewusster. Mein Ziel ist es, dich zu inspirieren, zu motivieren und dir wertvolle Impulse zu geben. Manchmal reicht ein einziger Moment, um den Blick auf eine ganze Branche zu verändern. Für Carmen Maywald, Journalistin, Storytellerin und jemand, der weiß, wie wirksam gute Geschichten sein können, war das der Besuch in einer Textilfabrik in Portugal. Ein Ort, an dem sie die Realität hinter den glänzenden Modekampagnen sah. Menschen, harte Arbeit und die Frage, welchen Preis wir eigentlich für unseren Lebensstil zahlen. Seitdem sucht Carmen in ihrer journalistischen Arbeit nach den wahren Geschichten, den leisen, ehrlichen, unbequemen. Sie hat gelernt, wie viel Macht in Sprache steckt und wie wichtig es ist, Nachhaltigkeit nicht als Trend zu begreifen, sondern als Verantwortung. Gemeinsam tauchen wir heute ein in die Welt der Mode, der Kommunikation und der Verantwortung. Wir sprechen über die Fashion Revolution, eine Bewegung, deren Motto in diesem Jahr Collective Action Carmen Maywald als echten Hebel für Veränderung begreift. Denn Nachhaltigkeit ist keine Aufgabe für Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, sondern beginnt genau dort, wo viele gemeinsam handeln. In dieser Folge geht es um Greenwashing und echten Wandel, um die Frage, wie Worte Wirkung entfalten können und warum Transparenz so entscheidend ist. Collective Action bedeutet dabei nicht nur, sich gemeinsam stark zu machen, sondern auch Verantwortung zu teilen und neue Wege zu gehen. Und wir schauen nach vorn, auf die Zukunft der Fashion Revolution und auf die Rolle, die wir alle spielen können, wenn aus Bewusstsein Bewegung wird und aus Bewegung Veränderung. Viel Spaß damit!
Hallo Claire, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo liebe Sabine, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Deswegen bin ich gespannt, was für Fragen kommen.
Ja, das kannst du auch. Aber erstmal stellst du dich am besten vor, erzählst ein bisschen, was du machst, woher du kommst und ja, genau, weswegen du vielleicht auch hier bist.
Ja, klar, sehr gerne. Also mein Name ist Claire, genauer gesagt Claire Comont. Ich habe ein eigenes Modelabel gegründet. Das ist circa 4 Jahre her, bin ich sogar ein bisschen länger, und mache inklusive Mode, was jetzt nicht gerade so das Typischste ist, vor allem nicht in Deutschland. Das ist halt auf jeden Fall ein Thema, über das ich halt ganz viel spreche. Und genau, bin nebenbei noch ganz viel anderes, also hab noch ganz viele andere Sachen zu tun, aber bin so ein Tausendsasser und liebe es einfach irgendwie ganz viel zu tun zu haben und neue Sachen zu entdecken und bin neugierig.
Das hört sich gut an, und Inklusionsmode oder inklusive Mode, das ist ja wirklich ein richtiges Nischenthema, würde ich jetzt so aus meiner Perspektive sagen. Wie bist du denn da damals zu gekommen, dass du dich dafür entschieden hast, dich damit selbstständig zu machen?
Also tatsächlich bin ich da nur reingerutscht, das war nie der Plan. Ich habe ja Design studiert und habe da schon gemerkt, ich will nicht nur schöne Kollektionen machen, sondern ich will Kollektionen machen, die über Themen aufklären, und habe dann dementsprechend immer sehr provokante Themen genommen, habe die sozusagen in Textilform umgesetzt, habe Lösungswege aufgezeigt, und das wollte ich auch in meiner Selbstständigkeit machen. Und dann saß ich so da und dachte mir so, oh Gott, ich habe es gegründet, ich muss endlich mal anfangen, das erste Thema finden. Und habe dann durch einen Zeitungsartikel eben, oder bin ich auf das Thema aufmerksam geworden, habe gemerkt, oh, damit habe ich mich noch nie befasst. Und irgendwie fand ich es tatsächlich selber blöd, dass ich als sehr sozialer Mensch das Thema Behinderung überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Inklusion bedeutet ja nicht gleich Behinderung, aber dieses Thema Menschen mit Behinderung ist halt sehr stark in den Vordergrund gerückt. Und dann habe ich noch am selben Tag halt gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal Vereine an. Das habe ich auch gemacht und dann ging's los.
Die sind dann auf dich dann wieder zurückgekommen und haben gesagt, okay, wir unterstützen dich dabei, weil genau, du musst ja Kontakte dazu haben, weil du ja selber das gar nicht dann so, sag ich mal, aus dem reinen Kopfdenken dir vorstellen kannst, wie muss jetzt irgendwie was sitzen, damit es halt bequem ist, wenn ich jetzt an jemanden denke, der halt im Rollstuhl sitzt oder so. Und ganz kurz Zwischenkommentar noch. Mir ist nämlich tatsächlich dann eingefallen, als ich mich mit deiner Marke dann auch beschäftigt habe, als ich damals nach Hamburg gekommen bin, da habe ich auch tatsächlich damals jemanden kennengelernt, die hat auch Mode für RollstuhlfahrerInnen halt entwickelt. Das hatte ich die ganzen Jahre irgendwie vergessen gehabt und das fand ich damals schon total spannend. Aber krass, wie es, ich meine, ich bin seit 1995 in Hamburg und jetzt begegne ich dem erst wieder. Also über 30 Jahre ist das jetzt her. Und tatsächlich, die meisten, würde ich mal sagen, die meisten DesignerInnen beschäftigen sich halt wirklich mit, dann einfacheren Sachen als das, was du dir jetzt ausgesucht hast, denke ich.
Ja, ganz, ganz, ganz klar, ja.
Was, gehen wir doch gleich einfach mal in die Entwicklung rein. Was muss man denn da so Richtung Schnitte und Qualitäten, Materialien so ganz besonders berücksichtigen? Oder was hast du so gelernt, worauf du echt achten musst?
Ja, das ist natürlich so eine Antwort oder Frage, die gar nicht immer so einfach ist zu beantworten, weil jeder Mensch ist anders. In der Mode geht es darum, standardmäßig Bekleidung herzustellen. Körper sind aber super individuell. Das hat jetzt unabhängig davon, ob man eine Behinderung hat oder nicht, ist es einfach ein großes Problem, meiner Meinung nach, in der Modeindustrie. Aber wie soll man es denn anders machen? Das ist ja natürlich dann auch so. Wie könnte man das ändern? Geht, glaube ich, in so großen, deckenflächenden Elementen gar nicht. Deswegen, das hast du selber auch schon angesprochen, ich brauche Menschen, die mir sagen, was sind die Probleme, weil ich selber habe keine Behinderung und ich kann selber nicht sagen, wie es ist, den ganzen Tag im Rollstuhl zu sitzen. Natürlich, wenn man darüber spricht und zuhört, denkt man, stimmt, das hätte ich mir auch denken können, weil wenn man den ganzen Tag sitzt, das merken wir vielleicht auch, wenn wir im Büro sitzen, keine Muskulatur bewegt sich, wir stehen kaum auf und dann fängt es an, dass es kalt wird. Es wird kühl, so in der Gegend im unteren Rücken zum Beispiel, die Beine werden kühl. Das schneidet auch teilweise zum Beispiel Jeans ein, die sehr eng sitzen, zum Beispiel dann vorne im Beckenbereich, aber auch bei den Knien. Also eigentlich Sachen, die man bei sich selber beobachten könnte, passieren, nur fallen sie uns halt nicht auf, weil wir uns dann halt eine Stunde später wieder hinstellen, laufen und uns gar nicht auffällt. Menschen, die dauerhaft sitzen, da kann es richtige Probleme machen, bis hin zu einem Blutstau, dass die wirklich da richtige schwere Probleme auch davon tragen können und teilweise auch im Krankenhaus landen. Also ist auch schon einem Bekannten passiert, dass er wie so ein kleinen Mini-Pickel in der Kniekehle hatte und die sich so entzündet hat, weil er sich natürlich nicht bewegt aufgrund des Rollstuhls und dann der Schweiß, weil es noch warm war im Sommer, dann hat sich das entzündet, dann ist es in die Blutbahn gelaufen und plötzlich lag er im Krankenhaus mit Blutvergiftung wegen einem kleinen Mini-Pickel oder so einer Art Schürfwunde, was auch immer, hinten in der Kniekehle. Also Sachen, die schon super extrem sind, über die man sich eigentlich gar keine Gedanken macht. Und das ist halt Geschichten, die man erzählt bekommt, wenn man mit den Menschen spricht. Das sind dann natürlich teilweise auch Extremfälle. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, bei Schnitt und bei Textilien ist es mir halt persönlich wichtig, dass es weiche Textilien sind, dass sie dehnbar sind. Das heißt, aber nicht so dehnbar, dass sie dann ausbeulen, wie wir das zum Beispiel bei Jogginghosen oder so kennen, sondern dass die Faser halt mitwirkt. Dadurch ist zum Beispiel Strick ein ganz tolles Produkt und hat auch das Thema Temperaturausgleich ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig. Eben, wie gerade eben gesagt, man sitzt, man kühlt schneller aus. Aber gleichzeitig, wenn man jetzt zum Beispiel eine Spastik hat oder sonst irgendwelche Themen dazukommen, fängt es halt an, dass man schneller schwitzt. Dadurch muss diese Regulierung halt ein bisschen besser stattfinden. Deswegen sind wir da vielleicht auch teilweise so ein bisschen bei der Active Wear in die Richtung, also dass man da auch mal neue Materialien mit einbindet. Das heißt, dass eine Luftzirkulation dabei ist. Bei den Schritten kommt es, glaube ich, auch immer auf die Zielgruppe drauf an. Also Rollstuhl, Klar, natürlich Hosen ist ein ganz krasses Thema. Also da muss wirklich gefühlt alles bearbeitet werden. Der Hosenbund oben da vorne in der vorderen Körperhälfte halt nicht hoch sein, weil es uns einschneidet in den Bauch, muss hinten aber über die Nieren gehen, dass man nicht auskühlt und es halt nicht irgendwie ständig runterrutscht. Es dürfen nicht zu viele Falten eigentlich zum Beispiel im Kniekehl entstehen. Gibt es natürlich aber auch Rollfahrer, denen ist komplett egal, die gehen einfach in irgendeinen Laden und kaufen sich eine Hose und die stört das nicht. Deswegen, das ist auch, glaube ich, für den Modemarkt oder die Industrie gar nicht so einfach zu handeln, weil es Leute gibt, die sich arrangiert haben, die brauchen gar nichts Besonderes und dann gibt es halt Körper, die brauchen was Besonderes, aber da kommen dann so viele Extremfälle mit dazu, wie zum Beispiel Kleinwuchs, Rollstuhl, künstlicher Darmausgang und dann hat man natürlich einen Haufen an Dingen, die dazukommen und das kann dann nur eine Maßanfertigung sein. Also ich glaube, diese Spanne für diese Zielgruppe ist halt gar nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich manche wissen es dann vielleicht auch gar nicht, dass es vielleicht da extra was auch gibt für ihre Bedürfnisse. Und ja gut, dann wird vielleicht dann die Jogginghose einfach gekauft oder so, ne, und gar nicht irgendwie weiter geschaut. Also das ist dann ja auch tatsächlich dann wieder so eine Art von Kommunikation, die man einfach dann da wieder betreiben muss. Und du sagst ja auch so ein bisschen, gehört ja auch irgendwie dann damit dazu, dass deine Mode oder die Mode ja auch ein bisschen so eine Art tragbare Aufklärung dann auch wieder darstellt, ne? Also auch Leuten ohne Behinderung gegenüber, ne? Damit man da halt auch einfach mal ja verdeutlichen kann, okay, was für Problematiken einfach so mit normaler Kleidung vielleicht da ja, sich dahinter verbirgt, was man so offensichtlich erstmal gar nicht sieht. Wie du halt sagst, ne, okay, Falte in der Kniekehl, habe ich auch gleich gedacht, ja, wie kriegt man die denn aber dann da raus? Also das sind so Kleinigkeiten, ne? Genau, und wir können halt einfach aufstehen und dann ist erstmal wieder irgendwie alles so an Ort und Stelle, aber ein Mensch mit Behinderung hat halt die Problematik, dass er sich da irgendwie dann arrangieren muss. Und irgendwie ist das auch nicht schön, sich irgendwie zu arrangieren mit der Kleidung, ne? Also, aber wie siehst du das mit der tragbaren Aufklärung? Würdest du das auch so bewusst nutzen, dass du sagst, okay, also meine Kleidung ist halt auch, oder deine, die Kleidung, die du halt entwirfst, ist halt auch so gedacht, dass man wirklich, dass man dadurch mehr Sichtbarkeit einfach auch für das Thema schaffen kann?
Ja, also mir war es halt von Anfang an wichtig, eine Kollektion zu machen, die für Menschen mit und ohne Behinderung ist, weil das finde ich eigentlich den größten Knackpunkt in dieser Szene oder generell in unserem ganzen System. Menschen mit Behinderung sind gefühlt eine Gruppe Mensch und dann gibt es die Menschen ohne Behinderung, wieder plötzlich eine Gruppe Mensch. Und ich persönlich finde das halt nicht schön, weil wir sind eine Gemeinschaft und es ist komplett egal, was uns unterscheidet. Wir gehören zusammen, müssen alle an einem Strang ziehen. Und deswegen sind meine Schnitte nicht ganz so extrem abgewandelt, wie zum Beispiel nur für Rollstuhlfahrer, weil ich halt eben auch will, dass eine Person, die laufen kann, mein Kleid trägt und mein Hoodie trägt und halt eben nicht nur die Person im Rollstuhl oder die mit der Prothese oder die neurodivergente Person, was auch immer. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, was du angesprochen hast mit der Kommunikation. Das ist halt, wenn man das Wort Behinderung in den Mund nimmt, dann schrecken immer alle zurück, oh, das betrifft mich ja nicht. Also das ist, glaube ich, auch für mich die größte Herausforderung als Unternehmerin, dass die Leute mich nicht gleich abstempeln. Deswegen sage ich inklusive Mode und sage halt, die Schnitte und Stoffe sind abgeändert, dass mehr Menschen Vorteile daraus ziehen. Das mache ich erstmal so ein bisschen schwammig. Und dann fange ich halt an zu erzählen, dass meine Sachen eben auch zu 80% Menschen mit und ohne Behinderung im Inklusionsbetrieb hergestellt werden. Das heißt, die Menschen arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt und sind nicht in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wo sie halt von irgendwie Sozialabgaben und Sozialhilfen leben, sondern halt wirklich sich ein Gehalt verdienen und versicherungspflichtig angestellt sind, was meiner Meinung nach halt auch das nochmal darum geht, denen zu zeigen, das, was du tust, die Leistung, die du bringst, die hat einen Mehrwert für mich und für meine Kunden und du verdienst das Geld damit zu verdienen. Und es geht dann halt viel um Mehrwert. Und das ist der zweite Punkt, der mir auch bei der Frage, die du oder die Aussage, die du gerade gestellt hast, kommt, dass ich halt Kunden habe, die immer schon irgendwie seit 30 Jahren Kompromisse eingehen mussten. Und eine Kundin, die mittlerweile auch eine gute Freundin ist, die hat mich auf einer Messe entdeckt und ist dann zu mir in den Laden gekommen und hat ein Hoodie-Kleid von mir angezogen, eben auch aus einem gestrickten Bio-Baumwollstoff. Und dann hat die angefangen zu weinen, als sie sich im Spiegel gesehen hat, weil sie sich zum allerersten Mal schön fand. Und sie hat halt in Anführungszeichen nur eine Skoliose, dass ihre Wirbelsäule so eine Art S-Form hat und alles hat sich immer hinten im Rücken verzogen. Und sie hat sich immer schief und schepp gefühlt, vor allem auch nach einer Operation, die dazu kam. Und in diesem Kleid war das nicht sichtbar. Und sie war plötzlich einfach nur die Person und nicht die Behinderung. Und ich glaube, Mode kann halt so viel leisten und eben genau dann das Selbstwertgefühl einfach pushen, damit sich der Mensch wieder wie ein Mensch fühlt und nicht wie eine Randgruppe, die leider an vielen Stellen dann doch übersehen wird.
Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, und ich glaube, das gibt auch so viel dir dann zurück, ne? Wenn du halt wirklich sehen kannst, was du bei einem Menschen, ich sag mal, mit nur einem Kleidungsstück verändern kannst, ne? Aber weil du dir halt Gedanken darüber gemacht hast, was dieses Kleidungsstück einfach bewirken oder wie es halt helfen kann. Das finde ich eine super tolle Geschichte. Das ist schön. Da hast du wahrscheinlich noch viel, viel mehr solcher Geschichten irgendwie. Das kann ich mir gut vorstellen, dass halt wirklich die Menschen dann wirklich auch dankbar sind, dass da jemand mal endlich gekommen ist und sich Gedanken gemacht hat, okay, wie kann man das jetzt irgendwie besser gestalten oder anders gestalten, dass es einfach auch für Menschen mit Behinderung halt komfortabel ist und gut aussieht und nicht nur einfach genau eine olle Jogginghose ist irgendwie oder so. Ja, super schön. Aber wenn du sagst, du hast halt Bekleidungsstücke, die sowohl für Menschen ohne Behinderung als auch mit Behinderung geeignet sind, was musst du da bei dem Designprozess oder bei der Produktentwicklung berücksichtigen?
Also tatsächlich, wir haben also bei einem klassischen Designprozess, dann sucht man sich Inspiration, gestaltet, macht ein Musterteil, guckt sich das nochmal an, verändert vielleicht ein paar Verarbeitungsdetails und lässt es standardmäßig produzieren. Bei mir funktioniert das gar nicht. Also meine Produkte, die werden halt von einer Probandengruppe aus 15 Personen getestet, die halt eben aus Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen, aber eben auch aus Menschen ohne Behinderung besteht. Meine Mutter ist zum Beispiel die, die immer alles in die Hand gedrückt bekommt, da probier mal und wasch, lass das mal irgendwie 100 Mal waschen und so, um zu schauen, funktioniert dieser Stoff, ist es langlebig genug, weil das ist auch so eine Thematik, die ich halt wichtig finde. Und mein Entstehungsprozess, bis halt ein Produkt am Ende fertig ist und durchdacht ist, weil das ist natürlich auch so eine Herausforderung, die mir halt wichtig ist, dass es Sinn macht und halt Hand und Fuß hat. Und dann habe ich für die erste Kollektion zum Beispiel ein komplettes Jahr gebraucht von dem ersten Entwurf bis hin, dass es fertig produziert war. Das heißt, das ist halt schon mal ein riesen Entwicklungsschritt. Und da sind dann halt natürlich Schnitte, die ich halt immer teste. Dann ändere ich es mal wieder ab, gebe es wieder den Probandengruppen, damit wir es anprobieren können, damit man da halt auch irgendwie eine ganz gute Möglichkeit gibt. Das heißt, ich habe gar nicht so diese Standardmaße, dass immer alles die Länge hat zum Beispiel oder die Breite. Natürlich habe ich ein System mit Größen, dass man irgendwie sagt, okay, die ähneln sich, ganz klar, aber das macht es, glaube ich, auch herausfordernd. Ja? Was ich wiederum halt einfach als Nervenkitzel finde, weil ich halt irgendwie immer wieder von null anfange. Ich habe nicht so dieses, ah ja, da habe ich so meine Basics, die ändere ich einfach ab, sondern ich fange immer von null an. Es ist immer eine Herausforderung und man fällt halt auch manchmal recht tief und dann denkt man sich, oh toll, jetzt habe ich mir die Sache irgendwie voll gut vorgestellt und am Ende funktioniert es gar nicht, muss dann wieder von vorne anfangen. Also das passiert dann halt natürlich auch und Hosen muss ich halt gestehen, also alles, ja, Hosen habe ich komplett abgeschworen, weil das einfach auch von meiner Produktion zu kostspielig ist und es einfach von den Schnitten her, also ich da ein gescheites Modell hätte, wäre glaube ich 10 Jahre oder so, um dass ich wirklich sagen könnte, jetzt ist es perfekt. Deswegen habe ich halt gesagt, ich mache tatsächlich eh Oberbekleidung, also halt auch noch Kleider und Röcke dazu, weil ich halt in dem Moment Röcke immer als Schlupfobjekt sehe, die man halt über den Kopf anziehen kann, weil das halt auch zum Beispiel bei mobilitätseingeschränkten Menschen recht relevant ist. Deswegen alles, wo man von oben gut reinschlüpfen kann, dafür bin ich die Frau.
Sehr gut. Ja, Hose ist halt einfach auch komplex, ne? Weil du hast Vorder- und hintere Schrittnaht und so. Das ist schon echt ein bisschen schwieriger. Das kann ich mir gut vorstellen. Du hattest eben Produktion halt erwähnt. Wo lässt du denn eigentlich produzieren?
Tatsächlich gerade mal 20 Minuten von meiner Haustür entfernt. In Weinheim ist das.
Ja. Ah, okay. Ach ja, toll. Also richtig lokal vor der Tür dann auch noch. Und wahrscheinlich hast du dann ja auch eher so kleinere Stückzahlen, denke ich mal. Und du sagtest von, du hast auch einen Laden jetzt mittlerweile. Also wahrscheinlich so, dass du halt direkt im Laden das alles immer gut vorrätig hast, oder?
Genau, also tatsächlich produziere ich maximal 5 pro Größe erstmal, und immer in einem Größenspektrum von XS bis 2XL ist so diese Hauptstandard. Manche Produkte habe ich bis 4XL, weil es da halt auch größeren Bedarf gibt. Aber das Schöne ist halt, ich habe dadurch mehr Möglichkeiten, Dinge nochmal abzuändern und zu merken, ich kann das Produkt nochmal optimieren. Das macht es mir halt angenehmer. Und ich habe halt eben nicht so viel Lagerware, die halt am Ende liegen bleibt. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich mich halt irgendwie immer so frage, boah, ich habe am Ende keine Lust, volle Regale zu haben, weil ich es nicht abverkaufen kann, weil es halt ich mich vielleicht dann doch mal für ein Produkt entschieden habe, was nicht gut läuft. Und das habe ich halt gar nicht. Da bin ich natürlich dann vielleicht aber auch, wenn mal der Ansturm kommt, muss ich halt sagen, ja, sorry, bin ich halt ausverkauft. Und dann bin ich plötzlich wieder die Exklusive in der Inklusion, was dann auch nicht immer so gut ist, aber nun gut, einen Tod muss man sterben.
Ja, das stimmt. Besser so, als wie du sagst, die Regale nachher voll haben. Aber hättest du dann die Möglichkeit, sonst wenn dann noch jemand kommt, der mir sagt, oh Mann, das hätte ich aber echt total gerne, dass du auch dann so Einzelanfertigungen irgendwie noch machst oder so?
Ja, spannendes Thema. Ich habe tatsächlich nach dem ersten Jahr, also 2023, kam die Kollektion im Februar raus. Und dann habe ich natürlich, weil ich viel gemerkt habe, Leute kennengelernt, Messen etc. Und dann habe ich halt 24 gesagt, jetzt fange ich mit Anfertigungen an. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich das super gerne tun würde, aber irgendwie. Wenn ich dann Anproben habe, also zum Beispiel schon mal so ein erstes Probeteil gemacht habe und dann am Kunden stehe und die Person abstecke, weil es Änderungen gibt, ich kriege so Schweißausbrüche, weil ich immer Angst habe, was falsch zu machen und mich stresst das. Also das klingt total bescheuert, aber mich stresst diese Situation ungemein, weil die Person kommt auf mich zu, weil sie zum Beispiel halt eben ein Extremfall ist und es halt gar nichts gibt, außer irgendwie Jogginghosen aktuell und ich dann nicht versagen will. Deswegen habe ich mich halt irgendwann nach ein paar Versuchen entschieden, das dann doch nicht mehr anbieten zu können, einfach weil mir mein Seelenfrieden in dem Moment so wichtig ist, weil ich habe teilweise Nächte nicht schlafen können, weil ich überlegt habe, wie könnte ich das verändern, wie könnte ich es besser machen, oh Gott, was ist, wenn jetzt die fertige Hose doch gar nicht passt. Also es war dann halt irgendwann einfach emotional für mich nicht mehr tragbar, weil ich bin am Ende halt doch eine One-Woman-Show, die eigentlich alles alleine macht. Und das ist dann einfach, wo ich gemerkt habe, das ist zu viel. Da muss ich leider wieder zurückrudern.
Ja, nee, gut, verstehe ich ja auch. Es soll ja auch dann nicht, sag ich mal, auf deine Kosten dann sozusagen gehen, ne? Und wenn du es nicht machen kannst, das ist ja auch, das versteht, glaube ich, dann ja auch einfach jeder, ne? Aber arbeitest du dann auch mit Inklusionsbetrieben dann zusammen in Weinheim? Ist das, oder ist das, wie kann man sich die Produktionsstätte da vorstellen?
Ja, also es gibt in Weinheim gibt es das Pilgerhaus. Das ist eine größere Institution, die sich halt eben ja dem Thema Inklusion verschworen hat. Die machen haben zum Beispiel auch eigene Betriebe gegründet, in denen man Ausbildungen machen kann, in denen halt Menschen mit Behinderung arbeiten können. Und unter anderem ist dann mit einer Studenteninitiative namens Enactus hier in Mannheim genau dieses Projekt entstanden, dass die eine Rollihose gestalten wollten. Und aus diesem Gedanken, Hose für Rollstuhlfahrer zu gestalten, ist eben diese GmbH, also die gemeinnützige GmbH Blauherz entstanden, die, wie gesagt, inklusiv ist. Das heißt, dort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung an einem Arbeitsplatz. Und genau, das heißt, ich gebe da einfach nur Aufträge ab und sage halt, hey, ich brauche bis dann und dann wieder XY Stück von dem, bringe den Stoff vorbei, bringe die Schnitte vorbei und das ganze Zubehör und dann hole ich das am vereinbarten Tag wieder ab. Genau.
Aber ja, ich finde das toll, wenn man das halt wirklich dann auch vor Ort produzieren lässt und da wirklich auch so ein bisschen Einfluss hat oder den Kontakt dann auch hat, weil das ist ja auch irgendwie was Persönliches irgendwie. Also ich finde das total schön. Und Mannheim ist ja auch, Mannheim unterschätzt man, glaube ich, auch so ein bisschen als, sag ich mal, kreative Stadt auch. Also mir ist das so in den letzten Jahren ist mir Mannheim echt des Öfteren schon mal irgendwie so aufgepoppt, wo man dachte, aha, was ist denn da alles los irgendwie? Also da ist ja schon eine recht bunte, sag mal, Kreativszene unterwegs, ne?
Ja, voll. Also deswegen liebe ich Mannheim auch. Wir haben 7 Gründungszentren in den unterschiedlichsten Facetten. Also es gibt zum Beispiel ein Gründungszentrum, das nennt sich C-Hub, ist nur für kreative Gründer. Dann gibt es zum Beispiel aber auch das CubeX One, wo es nur um medizinische Gründungen zum Beispiel geht. Dann haben wir die Pop-Akademie, wo es nur um Musik geht. Dann haben wir aber auch die Textilerei, wo es nur um Gründungen im Textilbereich ist. Und da muss man schon sagen, dass der Nico Hochmeister, der bei uns für die Textilerei zuständig ist, hat auch echt super viel Macht. Und es gibt ja auch das Fashion Council in Berlin. Und eigentlich gibt es halt nur in Berlin und die haben halt jetzt eine Zweigstelle bei uns in Mannheim, was auch irgendwie einfach durch Nico halt entstanden ist. Und wer hätte das gedacht? Es gibt jetzt halt 2 Standorte, Mannheim und Berlin. Also von daher, wer braucht schon noch was anderes als Mannheim?
Ja, sehr schön. Stimmt, das hatte ich auch schon mal gelesen, dass das Fashion Council auch in Mannheim irgendwie noch eine Zweitstelle, wo ich auch dachte, okay, wie kommen Sie denn dazu? Aber hat seinen durchaus berechtigten Grund auf jeden Fall. Ja, spannend. Okay, jetzt aber von Mannheim erstmal wieder weg. Das war ein kleiner Schwenker dahin, muss man ja auch mal sagen, weil sonst, genau, es dreht sich immer alles meistens um Berlin irgendwie oder vielleicht auch Düsseldorf, aber ich glaube, Mannheim haben viele gar nicht so auf dem Zettel. Und jetzt würde mich da auch nochmal interessieren, wenn man so halt ja doch nochmal in die größere Modebranche halt so ein bisschen schaut. Was würdest du denn da sagen, was ja, was für ein Fehler oder wieso funktioniert das tatsächlich in der Modebranche nicht, das Thema inklusiv halt oder Inklusion mit einzubringen? Was für ein Fehler machen Modeunternehmen immer noch, wenn sie versuchen, das Thema vielleicht auch nicht nur Inklusion, sondern vielleicht allgemein Diversität mit reinzubringen. Also ich kann es nur so bei Diversität, bei großen Größen halt immer feststellen, es wird einfach immer nur stumpf weitergradiert, passt aber meistens immer gar nicht. Irgendwie, wie du halt vorhin auch schon sagtest, jeder Körper ist ja anders, nur weil es dann irgendwie eine 44 oder vielleicht eine 46 ist, reicht es nicht, dass man die Breitenmaße einfach irgendwie weitergradiert oder so. Aber da steckst du wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer in der Materie drin.
Ja, also das Ding ist halt, grundsätzlich beim Thema Diversität habe ich halt immer noch das Gefühl, dass es so ein bisschen nicht Greenwashing, halt so Social Washing mäßig halt ist, weil ich sehe halt dann die Bilder und dann hat man halt eine Kampagne für große Größen, aber in der Hauptkampagne findet das halt gar nicht statt. Da findet dann halt, ist halt wieder nur eine Person, die nicht mal eine Größe 32 hat, sondern gefühlt gleich 30. Und ich finde das halt irgendwie erschreckend, weil ich möchte mich halt identifizieren können mit der Marke mittlerweile. Es ist halt nicht mehr so, dass ich nur was kaufe, weil da ein Logo drauf ist, sondern ich identifiziere mich mit der Philosophie, wie die rüberkommen. Und ich möchte ernst genommen werden und ich möchte nicht das Gefühl haben, ich werde da belogen oder mir wird da irgendwas aufgetischt. Und das ist halt meiner Meinung nach einmal das Problem, dass Authentizität fehlt, weil das Ding ist halt auch, wenn man mal in eine Firma geht, die Mode produziert, wer arbeitet denn da? Also die meisten, also jetzt auch zum Beispiel hier ein regional ansässiges Unternehmen, da arbeiten nur Frauen, die maximal Größe 38 haben. Wie authentisch soll das denn funktionieren, dass da große Größen hergestellt wird? Da passiert genau das, was du sagst. Es wird breiter gemacht, aber es wird nicht auf die Proportionen geachtet, weil bei ganz vielen Frauen wächst nur der Oberkörper, aber die haben super schmale Beine und wollen aber nicht aussehen wie eine Tonne. Also man muss ja auch mit Schnitten arbeiten. Und dann ist halt, glaube ich, das Thema Inklusion mit Behinderungen noch mal schwieriger zu fassen, weil es so unterschiedliche Formen der Behinderung gibt. Also es gibt halt die körperlichen Einschränkungen, da gibt es halt auch noch das Thema Neurodivergenz. Also wenn man halt sensorisch einfach überstimuliert wird und dass die Sachen kratzen, jucken, weil es nicht richtig verarbeitet ist oder das Garn plötzlich halt kratzig ist, auch wenn halt zum Beispiel der Stoff gut ist. Und da sind dann so Themen, es ist zu viel. Also ich glaube, man will dann halt immer gleich alles gleichzeitig machen, was gar nicht geht. Also es wird nie ein Produkt geben, das wirklich allen zu 100% passen wird, weder für alle Rollstuhlfahrer noch für alle Menschen mit Behinderung oder was auch immer. Das ist halt so die große Krux und Firmen haben halt ganz oft Angst vor einem Shitstorm. Das heißt halt irgendwie, die trauen sich gar nicht, das Thema anzufassen, weil sie Angst haben, da irgendwie blöde Kommentare zu bekommen. Deswegen fangen sie gar nicht erst an. Das ist der größte Fehler überhaupt. Dann kommt es halt auch immer stark darauf an, wer ist die treibende Kraft. Also ich kenne auch eine Designerin, die in Berlin sitzt, die auch ein eigenes Unternehmen hat und halt aber auch in andere Modefirmen geht und die berät im Bereich Inklusion und denen zeigt, wie könnte man das mit in die Produktionskette einfach oder in die generelle Produktkette einfach mit einbinden. Und das merke ich ja selber, wenn man dann da hingeht, dann sind die Leute Feuer und Flamme, sind voll wie, oh, toll, was du das beigebracht hast. Wenn dann die Person das Thema dort auch vielleicht intrinsisch motiviert halt vorantreibt, plötzlich weg ist, weil sie den Job kündigt, weil sie schwanger wird, die Person, was auch immer, dann gibt es plötzlich niemand mehr, der sagt, hey, Inklusion ist wichtig, und plötzlich wird dann halt eben diese Kollektion einfach mal ad acta gelegt und gibt es dann plötzlich nicht mehr. Also ich meine, wenn ich mir zum Beispiel Tommy Hilfiger anschaue, ja, die haben eine adaptive Kollektion, aber dann sollte man sich auch mal fragen, wann kamen denn die letzten adaptiven Designs mit dazu? Also wie lange sind es noch die Sachen von vor 10 Jahren oder haben die wirklich auch jedes Jahr neue Kollektionen? Also es geht auch darum, langfristig für den Kunden sichtbar zu sein. Und das tun halt ganz viel. Also Primark hat jetzt gerade angefangen, auch adaptive Bekleidung oder inklusive Bekleidung mit in das Produktsortiment aufzunehmen. Das machen die jetzt seit einem Jahr circa. Haben sich auch da eine ganz tolle Designerin mit ins Boot geholt, was ich schon mal super finde, weil die wirklich Ahnung hat. Ich frage mich halt nur, wie lange halten sie durch? Machen sie das wirklich für immer oder machen sie das jetzt nur für die nächsten 2 Jahre? Weil als vielleicht auch wirklich, weil sie es gewollt haben. Aber so große Marken sollten dann auch das Durchhaltevermögen haben, das langfristig weiterzumachen, vor allem auch wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin kein Fan von Primark, aber ich kriege das natürlich auch mit, dass es ums Preisgefüge geht, dass Preise barrierefrei sind, weil halt nicht jeder 140 Euro für ein Hoodie ausgeben kann, so wie meine Preise halt gestaltet sind, sondern halt eben nur in dem Moment Sozialhilfe bekommt oder halt dann irgendwie persönliches Budget und gerade mal 800 Euro im Monat hat zur Verfügung. Da geht es nicht. Also das sind dann halt auch ganz viele Sachen. Deswegen sehe ich da so große Marken eigentlich schon in der Verpflichtung, durchhalten zu können. Die haben auch ganz andere finanzielle Ressourcen. Wenn ich einen Monat habe, der nicht gut funktioniert, muss ich immer auf meinen Notgroschen zurückgreifen. Das müssen so Firmen nicht. Die können das mit was anderem subventionieren, haben da noch irgendwie einen Investor, der schießt da nochmal irgendwas rein oder was auch immer. Und irgendwie würde ich mir da schon wünschen, dass die das ein bisschen, also auch sehen, dass es ein super großer potenzieller Markt ist, weil die Leute, wenn die sich gesehen fühlen, dann bleiben die für immer bei dir. Und wie cool ist das denn eigentlich, einfach Menschen zu haben, die zu Dauerkunden werden? Also das ist mein größter Pluspunkt, den ich in meiner Kundschaft halt sehe, weil die vertrauen mir und ich weiß halt, wenn ich ein neues Produkt rausbringe, schicke ich denen halt eine E-Mail und die sagen, oh, ich komme mal vorbei und probiere es an. Und das ist halt irgendwie schon eine wichtige Sache in dem Moment.
Ja, absolut, ja. Ich meine, du brauchst natürlich solche großen Unternehmen auch bei den Themen, wahrscheinlich so wie bei, sag ich mal, anderen Nachhaltigkeitsthemen, als Treiber so ein bisschen, um es halt wirklich präsent zu machen, damit es wirklich auf den Markt kommt. Aber die Gefahr ist dann leider oft da, dass es dann in diese Greenwashing-Falle dann halt abdriftet. Das ist halt schwierig und dass man es halt nur macht um des, ja, Marketing-Willens dann irgendwie. Also wenn damit dahinter noch irgendwie ein bisschen, ja, auch wieder mit Aufklärung, Kommunikation was verbunden wird, dann hat das vielleicht wieder so einen ganz, ganz anderen Effekt einfach, ne? Ja, das ist echt schwierig. Aber könntest du gerade nochmal klären, Adaptiv- und Inklusionsmode, könntest du da bitte nochmal kurz den ZuhörerInnen erklären, was da wirklich so der kleine, feine Unterschied ist?
Mhm. Klar, sehr gerne. Also adaptive Mode ist meiner Meinung nach Produkte, die wirklich so abgeändert sind, dass sie in einer bestimmten Zielgruppe passen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel adaptive Mode für Rollstuhlfahrer denken, dann sind das halt eben komplett abgeänderte Schnitte, die aber dann auch wirklich nur für Rollstuhlfahrer nutzbar sind. Da sind dann zum Beispiel bestimmte Zubehöre auch mit dabei, wie jetzt zum Beispiel Magnetverschlüsse, dass man auch, wenn man zum Beispiel eine schwierige Motorik hat, dass man das besser an- und ausziehen kann. Das sind dann wirklich Produkte, die speziell für eine gewisse Behinderung sind. Und bei inklusiver Mode geht es halt wirklich darum, es nicht zu 100% funktional zu machen, sondern es darum, so dieses Mittelding. Also ich würde sagen, konventionelle Mode, inklusive Mode, die so ein Splitterding ist für beide, die halt mehr in die Richtung adaptiv geht, aber es nicht nur rein um die Funktion geht. Und adaptiv ist halt wirklich, ist meiner Meinung nach Mode ein Hilfsmittel, um das Leben angenehmer zu machen, eben um besser sich anziehen zu können, dass inklusive Mode auch wichtig ist, aber halt, ich zum Beispiel benutze so Magnetverschlüsse eigentlich so gut wie gar nicht, weil ich halt auch irgendwie so ein bisschen finde, warum muss man immer etwas hinzufügen, um es besser zu machen, wenn man zum Beispiel auch die passenden Stoffe nutzen kann und eine gute Verarbeitung, dass zum Beispiel ein Kragen so dehnbar ist, dass er nicht reißt und man trotzdem gut einsteigen kann. Also da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen und ja, das ist meiner Meinung nach so, sind so die großen Unterschiede, um das gut eingliedern zu können.
Okay, ja, super. Ja, ich glaube, da kann sich das jeder so ganz gut vorstellen. Also wie du es auch gesagt hast, Inklusion so ein bisschen in der Mitte. Genau, und sonst hast du dann halt immer konventionelle Mode und dann adaptive Mode. Und Claire, momentan, die betreffen dich eigentlich ja wahrscheinlich größtenteils gar nicht, die ganzen Regularien, die ganzen EU-Gesetze, die ja momentan auf die Textilbranche einrollen. Vielleicht, obwohl die Green Claims Directive könnte dich vielleicht auch sogar noch betreffen. Aber wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und sagen könntest, okay, jetzt ein Gesetz fehlt jetzt noch, um Inklusionsmode irgendwie noch zu fördern, zu unterstützen, was für ein politisches Gesetz oder was für eine politische Anforderung würdest du dir wünschen? Oder wo hast du immer schon mal dran gedacht, wenn du jetzt gehört hast, okay, Lieferkettengesetz, wieder Berichtspflicht, und dann sagst du dir, oh ey, aber das könnte ich richtig gebrauchen.
Tatsächlich würde ich da auf ein ganz anderes Thema eingehen, nämlich das Thema Barrierefreiheit in Stores. Also es gibt natürlich so das Thema, dass natürlich Online-Shops barrierefrei sein müssen, weil zwei von drei Online-Shops waren nicht barrierefrei. Das hat sich natürlich durch das Barrierefreiheitsgleichstellungsgesetz auch geändert, was halt in Kraft getreten ist. Aber am Ende ist es halt auch immer schwierig, wenn man Pakete bekommt, es passt nicht, man muss wieder zurückschicken, das ist eine logistische Sache. Und die Leute haben schon Bock, in Läden zu gehen, dort anzuprobieren, zu schauen, was gibt es, und nicht halt nur stupide am Laptop zu sitzen oder am Computer oder am Handy und da online einkaufen zu gehen. Ich fände es halt unglaublich wichtig, dass die Geschäfte barrierefrei sind, dass auch kleine Größen sind, dass zum Beispiel ich mich gescheit drehen kann und nicht eingezwängt bin in noch was. Das finde ich schon angenehm. Und ich muss halt auch echt sagen, dass man beim Personal halt auch ein bisschen schulen sollte, weil wenn ich irgendwo hingehe, ich habe schon sehr lange keine gute Beratung mehr genossen. Also wenn ich irgendwie Leute um mich rumsehe, die dann mir irgendwas in die Hand drücken, wo ich mir halt auch denke, du siehst doch, dass ich in komplett schwarz gekleidet bin. Warum willst du mir jetzt was Buntes vorhalten? Also es ist so dieses, da ist kein Gespür mehr. Und das sehe ich halt auch, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die halt eben eine sichtbare Behinderung haben. Die werden immer so schief angeguckt, wie als wären die irgendwie krank und ansteckend oder so. Und das finde ich halt auch ganz schade. Also ich würde mir echt wünschen, dass es Regularien gibt, räumliche Barrierefreiheit mit einzubinden und das Personal verpflichtend geschult ist, Menschen mit Behinderungen so zu sehen, wie sie sind, nämlich als ganz normale Menschen, und es da halt auch so Anti-Berührungsängste-Workshops zum Beispiel gibt, fände ich schon sehr wichtig, weil das ist schon ein einschneidendes Moment für viele, wenn sie in den Laden
gehen. Ja, glaube ich. Also finde ich auch eine super Idee, und ich möchte noch nicht mal sagen, dass die Leute das dann halt irgendwie ja bewusst machen oder so, aber ich glaube, manche wissen einfach dann nicht, mit Menschen mit Behinderung umzugehen irgendwie, und dann machen sie lieber gar nichts, als dass sie dann vielleicht was falsch machen. Da haben sie wahrscheinlich dann auch Angst vor. Und ja, so ein Trainingsworkshop, das wäre toll, finde ich eine richtig gute Idee, weil das hilft ja beiden Seiten dann einfach auch so ein bisschen, ne? Und ach, es ist echt so immer so unglaublich wichtig, gute Kommunikation, und das halt dann tatsächlich auch im Laden, hast du absolut recht. Also das kann auf jeden Fall helfen, das glaube ich. Und du bist ja eigentlich auch Inklusionstrainerin, ne? Wenn ich da richtig liege.
Ja. Und deswegen schmunzle ich die ganze Zeit, weil ich so ein bisschen fast schon Eigenwerbung gemacht habe. Also ich biete so Workshops nicht klassisch an für die Modeindustrie.
Aber könntest du machen.
Ja, voll.
Ja. Ja, total. Aber was machst du dann als Inklusionstrainerin? Was ist da noch so deine Aufgabe?
Ja, also ich beschäftige mich tatsächlich mit Berührungsängsten, so ist es nicht. Ich gehe halt eben mit meiner Kollektion in Unternehmen, die eigentlich verpflichtet sind, Menschen mit Behinderung anzustellen. Also es gibt gesetzlich eine Grundlage, dass wenn man halt wirklich mehr als 10 beziehungsweise 20 Mitarbeitenden hat, dass man verpflichtet ist, eine 5%-Regelung einzuhalten. Und man kann sich, das nennen wir halt immer, man kann sich rauskaufen. Sprich, wenn man halt eben diese Person nicht einstellen möchte, kann man eine Arbeitsabgabe zahlen an das Inklusionsamt jedes Bundeslandes. Und ich finde halt, vor allem das zeige ich ja auch mit meiner Kollektion, weil die einfach unglaublich gut produziert ist, dass Menschen mit Behinderung Leistung erbringen können. Ich hatte auch selber schon Mitarbeitende mit diversen unterschiedlichen Behinderungen und die haben Leute in die Tasche gesteckt, wo ich mir halt so, also wo ich mir halt so denke, das ist so krass, was die können und die werden halt vom Arbeitsmarkt nicht gesehen. Und ich finde es halt wichtig, junge Menschen zu unterstützen in dem Moment. Deswegen, ich gehe halt in, wie gesagt, in Unternehmen unterschiedlichster Branchen und nehme die Kollektion mit und erzähle denen halt mal, was ich so tue. Und dann kriegen die zum Beispiel halt auch mal die Aufgabe, sie auf den Stuhl zu setzen. Sie müssen so machen, als hätten sie gelähmte Beine, könnten die Arme nicht über die Schultern heben, kriegen von mir jetzt einen Pulli in die Hand gedrückt, kriegen eine Hose in die Hand gedrückt und müssen das mal anziehen, indem sie dann zum Beispiel das Bein heben, um in die Hose reinzukommen, etc., um mal nachvollziehen zu können, wie es ist, zum Beispiel im Rollstuhl zu sitzen. Und dann kriegen die erstmal so eine richtige Frustattacke, weil sie halt merken, oh, okay, und dann gebe ich denen mal ein Produkt von mir und dann merken die, oh krass, es geht ja auch um Selbstständigkeit, um Eigenständigkeit. Also es sind ganz viele emotionale Themen, die da mit reinspielen. Und es mir halt wichtig ist, denen zu zeigen, sie müssen keine Angst davor haben, Menschen mit Behinderung einzustellen. Bin dann so ein bisschen, ich nenne mich immer die Vorhut der EAA, das ist der einheitliche Ansprechpartner für Arbeitgeber. Die gibt es in jeder Stadt, in jedem größten Kreis sozusagen. Und da kann man dann halt zum Beispiel sich anmelden und sagen, hey, ich bin ein Unternehmen, ich hätte Interesse, können Sie mir nicht helfen, auch vielleicht Förderungen auszuführen. Das heißt, es gibt eine Stelle, die dabei unterstützt, Fördermittel zu bekommen, dass zum Beispiel, es gibt nämlich auch eine Probebeschäftigung, dass man mal 3 Monate lang eine Person mit Behinderung bei sich arbeiten lassen kann als Probebeschäftigung. Und diese Probebeschäftigung wird zu 100% von der Agentur für Arbeit zum Beispiel finanziert. Das heißt, man hat ein Probearbeiten von 3 Monaten und kann testen, passt die Person zu uns? Müssen wir irgendwie was anpassen? Weil das ist ja auch immer so das große Thema. Jetzt muss ich das ganze Gebäude umbauen. Nee, muss man eben nicht. Und da gibt es so viele Stellen, die unterstützen. Und da bin ich dann halt so die sagt, hey, ruf doch mal da an, ruf doch mal da an. Die Leute wollen dir helfen, die sind für dich als Unternehmer da. Und klar, es ist natürlich ein bürokratischer Akt, wie alles in Deutschland, aber man darf sich nicht davor hindern lassen und das mache ich zum Beispiel. Ja.
Ja, auch voll gut. Genau das, was du vorhin sagtest, genau, man kann sich da freikaufen. Das ist so ein bisschen wie hier Klimakompensation, ne? Man fliegt und kann danach dann sich auch damit freikaufen. Und ja, aber ich glaube, das ist genau das Gleiche. Da sind die Leute dann auch wieder so ein bisschen, ach, ja, ich will gar nicht sagen bequem, aber ja, man müsste halt schon bisschen mehr Aufwand halt einfach betreiben, als wenn man Menschen ohne Behinderung halt dann einstellt. Aber ja, ich glaube, die meisten wissen dann auch gar nicht, dass es sowas gibt, solche Förderungen oder super, du weißt du, ob es InklusionstrainerInnen halt wirklich auch deutschlandweit gibt? Gibt es da auch eine Plattform, die ich vielleicht in den Shownotes irgendwie benennen könnte, wo man dann halt in seinem Bundesland oder in seiner Stadt jemanden mal aussuchen könnte?
Ja, es gibt, aber da geht es eher um das Thema komplette Diversität, also auch eher zum Beispiel Migrationsbiografie etc., also eher so ein Überbegriff für Inklusion, für Diversität, wobei ja Inklusion auch dazu zählt, weil an sich ist Diversität das was, also was unterscheidet einen, was gibt es für verschiedene Diversitätsmerkmale zum Beispiel und Inklusion ist eher das Wie. Wie kann ich einen Raum gestalten, in dem sich alle Menschen wohlfühlen? Da weiß ich aber, bin ich ganz ehrlich, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Ich habe einen der Gründer im Kopf, vor meinem Profilbild auf LinkedIn also mir geschrieben hat. Ich kann, Namen ist mittlerweile so eine Sache, das vergesse ich einfach irgendwie. Aber das kann ich bestimmt auch mal nachlegen, dir noch schicken, dass wir das dann noch gerne noch auf jeden Fall in den Shownotes zeigen. Ja. Also da gibt's schon, da würde ich halt aber auch immer so ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt auch keine gelernte Coach oder Trainer oder sonst irgendwas. Und ich finde es halt wichtig, nicht immer nur Standardfloskeln da rauszuhauen, weil ich habe halt auch schon Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die das halt schon sehr lange machen und auch teilweise halt gefrustet sind von der Situation auf dem Arbeitsmarkt, was ich sehr gut verstehen kann. Aber die machen halt nur noch das Nötigste. Und die nehmen halt auch, das ist halt aber eher so meine Philosophie, ich möchte halt mit keinem Unternehmen zusammenarbeiten, bei dem ich schon von vornherein im Gespräch raushöre, sie machen das jetzt nur, damit halt irgendjemand glücklich ist, aber am Ende wollen sie es gar nicht umsetzen. Also das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig. Und deswegen würde ich halt immer jemandem empfehlen, der Lust hat, jemanden zu sich einzuladen, dass man die Person auch einfach mal fragt, was ist dein persönlicher Bezug zu diesem Thema? Weil ich glaube, dass halt, wenn man wirklich emotional in dem Thema drinsteckt, dann spricht man auch ganz anders darüber und bringt nicht nur Standardfälle, sondern man weiß, wie es auch den Betroffenen geht. Also bei mir ist es zum Beispiel halt auch so, ich mache wie so eine kleine Videoreise immer so mit drin, wo halt auch Menschen erzählen, welche Erfahrungen sie halt schon auf dem Arbeitsmarkt gemacht haben. Und ich finde es halt auch wichtig, dann irgendeinem Personaler, der am Ende halt zum Beispiel die Stellenausschreibung schreibt, halt zu zeigen, dass diese Standardstellenanzeige, die sie da halt rausschicken, auch Menschen teilweise wirklich psychisch irgendwie unter Druck setzt, weil sie halt immer das Gefühl haben, sie bewerben sich, werden abgewiesen aufgrund der Behinderung und dann auch in dem Bewerbungsprozess halt einfach nur als Alibi-mäßig eingeladen werden, obwohl und sie halt nicht gesehen werden. Und das sind halt auch irgendwie immer so Sachen. Es sind aber auch ganz viele Probleme in den Konzernen zum Beispiel. Weil es gibt ja die Schwerbehindertenvertretung, die so eine, wie der Betriebsrat eigentlich für Menschen mit Behinderung in dem Betrieb ist. Und die sollten eigentlich bei jedem Bewerbungsgespräch mit dabei sein. Sind sie aber auch ganz oft nicht, weil es zum Beispiel so eine SBV, so eine Schwerbehindertenvertretung gar nicht gibt oder die zu spät informiert wird, dass sie mit dabei ist. Also es gibt auch einfach systemisch bedingte Probleme, die da mit reinspielen, dass es nicht möglich ist. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich halt immer so sage, dass man das ganzheitlich betrachten muss. Also es bringt nichts, einen Vortrag sich anzuhören über Inklusion und oder Behinderung und zu verstehen, ah, okay, es gibt Menschen mit Behinderung, sondern es geht darum zu begreifen, dass es systemisch einfach notwendig ist, die Menschen mit einzubinden, auch bei dem Fachkräftemangel, der da draußen herrscht. Und statistisch gesehen, die Menschen mit Behinderung, wenn die sich wohlfühlen an einem Arbeitsplatz, dann wollen die nichts sehnlicher, als für immer bei dir zu bleiben eigentlich, weil sie diese Stabilität brauchen, diese Sicherheit und auch unglaublich loyale Mitarbeiter. Also es gibt natürlich überall Arschlöcher, die gibt es immer, egal ob man eine Behinderung hat oder nicht. Aber statistisch gesehen gibt es so viele Vorteile, Menschen mit Behinderung einzustellen, als es halt eben nicht zu tun. Und wenn ich mir halt, also ich werde ja auch immer gefragt, was willst du in 5 Jahren machen? Und es gibt für mich nichts Cooleres und es gibt für mich keinen größeren Wunsch, als zu sagen, ich habe dann irgendwie mal meine 10, 20 Mitarbeitenden und alle, wirklich alle haben eine Behinderung von mir aus, um auch einfach der Welt da draußen zu zeigen, hey, das ist ein Erfolgsfaktor, Menschen mit Behinderung bei sich integrieren zu können und du kannst wirtschaftlich rentabel sein, wenn die Leute bei dir an Bord sind. Und aktuell ist es noch nicht so in Sicht, dass ich in 2 Jahren schon 10 Mitarbeitenden habe, aber ich gebe den Traum nicht auf.
Das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, Claire. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach noch, so wie so mit so vielen Sachen, es dauert einfach, bis die Menschen oder Unternehmen das einfach verstehen und für, sag ich mal, normal dann auch ansehen. Das ist ja generell auch mit den ganzen Nachhaltigkeitsthemen, ist es ja auch so irgendwie. Also so langsam nimmt es Fahrt, aber geht dann auch mal wieder zurück und ja, was man dann nicht kennt irgendwie, ne, ach nee, da trauen wir uns mal nicht ran und mal lieber wieder den gewohnten Kram, den wir hier machen, da fühlen wir uns sicher und ach, ja, es gibt so viele Argumente dagegen, definitiv, aber einfach mal mit Gruppenbeispiel vorangehen. Das wäre ganz schön. Und was könntest du denn den Zuhörer oder ZuhörerInnen irgendwie raten oder vorschlagen, was man so im Alltag eigentlich machen könnte, ganz normal, um ein bisschen inklusiver zu handeln? Also nicht nur im Unternehmen halt, also nicht nur am Arbeitsplatz, sondern einfach auch so im privaten Umfeld vielleicht.
Also da ist es ganz klar, die Menschen auf jeden Fall mal wahrnehmen, weil das tun ganz wenige. Die übersehen Menschen mit Behinderungen. Also ist natürlich auch immer, es geht natürlich noch nur mit Menschen, die eine sichtbare Behinderung haben. Menschen, die Kinder haben, ganz klar, sagt denen nicht, hör auf, den anzustarren, sondern ermutigt eure Kinder eher mal hinzugehen und zu sagen, hey, mein Sohn, meine Tochter ist irgendwie neugierig geworden, weil sie so einen Rollstuhl noch nie gesehen hat, darf sie ihnen Fragen stellen und nicht immer gleich duzen. Also es ist ganz furchtbar. Ich bin auch jemand, der immer duzt, ganz klar. Aber Menschen mit Behinderungen werden meistens, also eigentlich so 99%, immer gleich duzt. Als wären sie halt Kinder, das sind halt auch erwachsene Menschen, sieht diese Menschen bitte und spricht mit den Menschen selber und nicht mit den Begleitpersonen, Assistenten oder Familienmitglieder, sondern wirklich kommuniziert mit den Menschen und seid so wie zu allen anderen. Also wenn ihr irgendwie mit einer Person, die zum Beispiel im Rolli sitzt, in der Schlange steht, dann grinst sie an, wie ihr jeden anderen Menschen angrinsen würde, neben euch steht und nickt ihm zu, ignoriert die Person nicht. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Es ist, glaube ich, immer so ein schmaler Grat, dann zu sagen, aber was haben sie denn? Das ist, will natürlich nicht jeder drüber reden, weil es auch teilweise halt belastend ist. Deswegen würde ich das vielleicht jetzt erstmal nicht vorschlagen, außer man merkt irgendwie, die Person ist neugierig oder hat irgendwie Interesse. Aber deswegen, das sind so die grundlegenden Sachen. Und klar gibt es dann natürlich noch so Thematiken wie unterstützt die Leute, aber jetzt nicht in dem Moment, in dem ihr sagt, da ist ein Blinder an der Ampel, komm, ich schnapp mir den mal und greif ihn einfach und geh mit ihm über die Ampel, sondern man ist manchmal auch ein schmaler Grat, aber lieber sagen, Entschuldigung, ich habe sie gerade entdeckt, benötigen sie Unterstützung, um über die Ampel zu kommen, oder ist es soweit alles für sie okay? Also, dass man da dann halt auch nicht übergriffig wird und sagt, komm, ich helfe ihnen jetzt mal, weil die Leute sind alle, die sind das meistens schon länger gewohnt und die können das auch alleine und wollen halt da auch nicht in ihrer Integrität irgendwie angegriffen werden, sondern da halt in dem Moment einfach ja so gesehen werden, ja, wie sie sind.
Ja, ne, verstehe ich auch, na klar. Irgendwie, also und das ist ja auch wieder das Kommunizieren einfach, ne? Einfach fragen oder so. Oder wie sowas, das finde ich eigentlich auch ganz schön, genau, ein Kind halt einfach auch so ranzuführen und einfach in den Austausch zu gehen und sagen, okay, können wir uns hier mal irgendwie unterhalten oder möchten Sie erzählen? Und wenn jemand Nein sagt, ist ja auch völlig fein. Aber Hauptsache irgendwie fragen und schauen, dass man da einfach mal in den Austausch geht. Ja, voll gut. Claire, ich muss so ein bisschen auf die Uhrzeit tatsächlich gucken. Das ist, also die letzten paar Minuten sind super schnell rumgegangen mit dir. Ich fand es super spannend auch. Tolles Thema. Und ich glaube, da könnten wir uns noch richtig lange drüber unterhalten, um einfach, wie gesagt, noch mehr Sichtbarkeit auch dafür zu schaffen. Aber hast du jetzt noch irgendwas am Schluss unserer Folge, was du noch den ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest, was du jetzt vielleicht noch nicht erzählt hast, was du noch ganz wichtig findest, was sie auf jeden Fall noch hören müssten von dir?
Also ich fand, deine Fragen haben ehrlich gesagt alles schon mal abgedeckt. Deswegen bin ich jetzt gerade selber im Grübeln, ob es irgendwas noch nicht gab. Aber eigentlich habe ich wirklich alles gesagt, dass Menschen mit Behinderung genauso normale Menschen sind wie Menschen ohne Behinderung, dass man keine Angst davor haben muss, mit ihnen in Kontakt zu treten und dass sie halt auch wirklich unglaublich viel leisten können und es halt nicht darum geht, Inklusion als soziales Engagement zu sehen, weil das ist halt auch immer so eine Problematik, die ich halt sehe. Ja, kann man ja mal was spenden, wo ich dann halt so denke, ja, aber ich bin ein wirtschaftliches Unternehmen, da kann man nicht spenden, tut mir leid, also sie können gerne ein Produkt kaufen, okay, gerne, aber dass man halt auch da vielleicht so ein bisschen den Blick öffnet und halt sieht, dass das einfach, wie gesagt, ganz normal ist. Also es klingt irgendwie so banal, aber man darf auch einfach ein bisschen mit einer menschlichen Brille auf andere Leute schauen, weil ganz oft interpretieren wir ja irgendwas oder haben vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht, weil uns irgendwie jemand über den Weg gekommen ist, der halt irgendwie schlechte Laune hatte, und dann halt nicht verallgemeinern, sondern dass man da wirklich ein bisschen differenzieren kann. Aber so wie ich meine Hörerinnen und Hörer einschätze, die sich ja eh mit dem Thema Fairness auseinandersetzen, glaube ich, dass die schon auf einem ziemlich guten Level sind und da vielleicht auch einfach noch mal einen Ticken neugieriger sind. Die können mir auch super gerne jederzeit irgendwie schreiben, wenn sie Fragen haben oder so. Das ist gar kein Ding. Also da bin ich super gerne da und beantworte Fragen.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere das machen wird. Weil ja, man ist vielleicht auf einem guten Weg schon, aber ich glaube, man kann da immer auch noch dazu lernen, auf jeden Fall. Also ich nehme da jetzt aus dieser Folge auch nochmal wieder ein bisschen mehr mit. Definitiv. Dass man da einfach, wie du sagtest, mit einer anderen Brille, mit einer menschlichen Brille drauf schaut einfach. Und ja, total spannend, Claire. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dabei warst. Und genau, ich werde auf jeden Fall ja deine Webseite in den Shownotes verlinken. Genau, wenn du da noch was anderes hast, was ich noch teilen soll, dann schick mir das gerne. Und dann versuchen wir auf jeden Fall dem Thema mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Und vielleicht mal gucken, ob ich mal nach Mannheim komme. Irgendwie muss ich da, glaube ich, wirklich mal hinfahren und mir das angucken, was bei euch da alles los ist.
Also, ganz auf jeden Fall. Du kriegst die persönliche Stadtführung.
Das hört sich gut an. Okay, das überlege ich mir dann mal. Das trage ich mir mal auf meine To-Do-Liste. Ja, super, Claire. Dann nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, einen schönen restlichen Tag wünsche ich dir noch.
Ja, vielen lieben Dank dir. Und dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag.
Danke, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Das war's für heute mit einer neuen Episode von Fair Fashion Talk. Ich hoffe, du konntest etwas Neues mitnehmen und bist inspiriert, deinen eigenen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nach diesem Gespräch auf jeden Fall eine andere Brille auf. Es geht nicht nur um Inklusion oder Mode, es geht um Haltung, um Menschlichkeit und um das Bewusstsein, dass echte Teilhabe bei uns selbst beginnt. Auch dein Feedback ist mir sehr wichtig und ich freue mich, wenn du deine Gedanken in den Kommentaren teilst oder den Podcast bewertest. Das hilft mir dabei, den Podcast weiter zu verbessern und mehr Menschen zu erreichen. Alle wichtigen Infos findest du wie immer in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast in deinen sozialen Netzwerken. Gemeinsam können wir noch mehr Menschen für die Themen Fair Fashion und Nachhaltigkeit begeistern. Danke, dass du dabei warst, bleib dran und bis zur nächsten Folge.